Also müsste man da nicht irgendwie als mündiger Kunde mal ein bisschen mehr Aktion zeigen gegen sowas?
Das ist schon genau der Punkt. Du setzt voraus, dass Menschen intelligent sind, dass sie irgendwie ein Erinnerungsvermögen haben und dass sie vielleicht auch Konsequenzen ziehen.
Das Problem war, glaube ich, das Wort mündig.
Ja, ja. Ich fürchte auch.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr.
Ja, und damit, salut, ça va, guten Abend, como está?
Einen wunderschönen guten Abend.
Moin.
Wir haben uns heute hier versammelt, um in Erinnerung zu schwelgen, die mehr oder weniger positiv oder schlecht sind. Denn wir wollen heute sprechen über Releases. Gaming-Releases.
Ja, ich glaube, die Erinnerungen werden weitestgehend schlecht sein. Ja, es gibt ja aktuell ein bisschen Anlässe, über dieses Thema zu reden. Wenn man sich mal so anschaut, was in den letzten Wochen an größeren Releases passiert ist, dann gibt es da gewisse Gemeinsamkeiten, nämlich, dass die in einigen Fällen doch ziemlich katastrophal waren. Also Spiele, die eigentlich, wenn sie released wurden, direkt mal die richtig heftige Breitseite des negativen Feedbacks abbekommen haben.
Aus diversen Gründen.
Genau, und so vom Gefühl her wird das auch, eigentlich wird es immer mehr, so jetzt von meinem subjektiven Empfinden.
Würde ich dir beistimmen. Ich habe auch ganz hart angestrengt versucht, mir ein paar positive Releases wieder in Gedächtnis zu rufen. Es ist echt schwer gefallen. Gefühlt wird es immer schlimmer und gerade bei den AAA-Titeln, würde ich sagen, ist es am schlimmsten mit den Releases.
Das liegt da auch in der Sache an sich, muss man ja dazu sagen. Ich bin da nicht ganz so beim Bashing, noch nicht. Denn Grundsatz in der Softwareentwicklung ist, ab einem gewissen Komplexitätslevel kann man keine Fehlerfreiheit garantieren. Mm. Das heißt, Bugs sind immer drin, auch bei kleineren Sachen und früheren Sachen. Da waren immer Bugs drin, siehe jeglichen Speedruns. Und man kann durch Tests immer nur eine Abwesenheit bestimmter Fehler und nicht die komplette Nicht-Anwesenheit von Fehlern bestätigen. Also egal, wie sehr du dich anstrengst, es wird nie bugfrei. Aber mit steigendem Komplexitätslevel natürlich wird das immer schlimmer. Aber, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Bashing, die Publisher oder Entwickler machen halt auch wirklich Scheiße.
Ja, da ist so ein bisschen Druck, was aufgebaut wird und gerne auch mal hier und da gespart wird. Und einige von den Spielen, wo es dann auch hapert, direkt zum Release, da liegt es nicht nur an Bugs.
Ja, komplette Unspielbarkeit teilweise. Ich kann mich an das Meme-Fest, auch wenn ich Call of Duty nicht spiele. Oder war das Call of Duty? Entweder Call of Duty oder Battlefield, als von beiden das, was von EA kommt. Ich glaube, das letzte war es. Es war ein hilarious Bugfest. Also wirklich fliegende Kühe, fliegende alles, fliegende Boote. Man kann nicht tauchen, es sei denn, man sticht auf das Wasser ein.
Ja, du musst es schon erstmal töten.
Genau, es war schon wirklich sehr geil anzusehen, aber da fragt man sich dann im Endeffekt als Konsument, haben die Leute das jemals getestet? Also wirklich überhaupt mal das Spiel angemacht?
Genau, das ist ja das Ding, ne? Du sagst, ja, Software ist nicht, also kann nicht fehlerlos sein. Ja, ne, kann ich nur zustimmen. Als Softwareentwickler bin ich damit bestens vertraut, wie viele Fehler so eine Software hat. Aber ja, die wird ja normalerweise getestet und das Testing von so Millionen Projekten, wie es AAA-Spiele ja sind, sollte man meinen, ist ja auch relativ umfangreich. Bloß, es sind ja häufig auch ganz grundlegende Sachen. Ne? Das können jetzt eklatante Bugs sein, das können aber auch richtig krasse Performance-Probleme sein, so dass Spiele auf High-End-Rechnern, die eigentlich überdimensioniert sind, einfach nicht vernünftig laufen.
Oder deine Grafikkarte frittieren.
Das kommt dazu, das gab es ja auch in der Vergangenheit, ne? Dass dann zum Beispiel Frames nicht limitiert wurden und dann so eine geile 3080 oder heutzutage 4080 oder so, dann einfach mal gebraten wird.
Wobei man das sogar erklären kann. Gerade die großen Firmen, die sind ja sehr erpicht darauf, dass sie ein sehr homogenes Entwicklungssystem haben. Was in der Softwareentwicklung übrigens ziemlich beschissen ist, wenn alle das gleiche Betriebssystem und die gleichen Rechnerkomponenten haben. Natürlich fallen dir dann niemals Fehler auf wie, oh, ich habe eine andere Grafikkarte, das Spiel funktioniert gar nicht mehr. Also das kann man sich schon erklären, ist aber ziemlich dumm. Also da hat man halt nicht weit genug gedacht.
Die großen Entwickler und die großen Publisher, die können aber auch den Markt so ein bisschen einschätzen und die kooperieren ja auch mit den Grafikkartenherstellern. Die wissen schon so ungefähr, was ihre Zielgruppe wohl für Systeme haben wird und ja, dass vielleicht so ein Spiel dann auch mal auf einer leistungsstärkeren Grafikkarte, als es für das Spiel vielleicht benötigt wird, getestet werden sollte. Das ist ja selbstverständlich eigentlich.
Genau das ist der Punkt, den ich halt meine mit nicht weit genug gedacht. Du hast halt dein Entwicklerteam, die sollen alle Top-Hardware haben oder halt einen gewissen Standard. Und die haben den dann alle und da läuft das auch.
Da könnte es natürlich auch ein Problem sein, dass die führenden Plattformen heute ja in der Regel Konsolen sind, wenn wir mal von PC-exklusiven Spielen absehen. Das war ja vor, es sind ja wahrscheinlich schon 20 Jahre oder so, da war das noch anders. Aber seit Konsolen eigentlich die Führung übernommen haben, sind PC-Ports dann eher, zweitklassig, vielleicht sogar nicht von den Hauptentwicklungsteams umgesetzt, sondern werden ausgelagert. Da ist das natürlich dann vorstellbar, wenn so ein Multiplattform-Titel gerade auf dem PC ja schlecht läuft und nicht abgestimmt ist auf die Plattform.
Ja, und da muss man ja gerade bei quasi wirklichen Ports wirklich auch betrachten, dass das Ding wurde entwickelt mit Abstimmung auf die ursprüngliche Hardware.
Genau.
Das heißt, da sind dann auch Tweaks drinne, genau für diese Hardware, dass man ganz bestimmte Sachen tut in ganz bestimmten Reihenfolgen, einfach nur, weil die Hardware dann besser zurechtkommt. Und der Port kann das halt bei so unterschiedlichen Systemen vielleicht nicht ganz so beachten. Und man hat ja eine gewisse Fahrtabhängigkeit, also je nachdem, wie du früher entwickelt hast, kann vielleicht im Port was drinne sein, wo du halt quasi das gesamte Projekt umschreiben müsstest, was viel zu teuer ist, um es auf dem Rechner zum Laufen zu kriegen. Oder du sagst halt, ich nehme die billige Lösung, investiere jetzt 3-4 Stunden in diesen Bugfix und dann läuft es zumindest ansatzweise.
Ich würde nochmal zurückkommen wollen auf den angesprochenen subjektiven Eindruck, dass das immer weiter zunimmt. Das sagt man jetzt natürlich gerne und viele Leute haben so die Meinung, dass heutzutage Spiele ja grundsätzlich unfertig auf den Markt geschmissen werden. Ich bin ja der Meinung, wenn Leute in ihrem Satz das Wort heutzutage verwenden, dass dann 80% nur Bullshit bei rauskommt, aber nun gut. Ist das aber wirklich so? Also ist das wirklich so eine neue Erscheinung oder gab es das in der Vergangenheit, wenn wir 10 Jahre, wenn wir 20 Jahre oder vielleicht noch weiter zurückgucken, war das nicht an und für sich ähnlich? Du hast zum Beispiel gerade Speedrunning als Beispiel genannt. Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel, ne? Dass Spiele auch früher schon buggy waren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an das NES zurückdenke, das nimmt man heutzutage irgendwie so ein bisschen amüsiert hin, aber da gibt's in Spielen halt krassen Slowdown teilweise, was nichts anderes ist als heftige Performance-Probleme, weil das Spiel mit der Hardware einfach nicht klarkommt oder andersrum.
Ja, wobei damals war die Hardware halt auch unterdimensioniert teilweise, ne? Also da wollte man mehr rausholen, als eigentlich drin ist.
Ist teilweise vielleicht heute ja auch der Fall. Es gibt ja nicht nur den Fall, dass ein Spiel einfach zu schnell läuft und die Grafikkarte deswegen zerstört, sondern dass ein Spiel halt auf heutigen Rechnern in nicht übertriebenen Settings einfach nicht so richtig spielbar ist. Gibt's ja genügend Beispiele.
Ja, aber ich würde tatsächlich so ein bisschen mitgehen, dass es gefühlt häufiger ist, dass Spiele halt wirklich unspielbar sind. Es gibt ja auch dieses schöne Meme von diesen beiden bulligen Typen aus dem Fernsehen, die vorm Aquarium stehen mit einem riesigen Loch und darunter wird dann halt Panzertape draufgeklatscht und steht Day One Patch. Das ist so die heutige Vorgehensweise, was du früher halt teilweise gar nicht machen konntest. Also gerade wenn du jetzt vor Internetzeiten gehst oder so zu Ursprungszeiten oder Konsolen-Releases von früher, da kannst du nichts nachpatchen. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein richtig, richtig ekelhaftes Beispiel aus der Vergangenheit. Für mich war Digimon World. Da gab es die PAL-Version. Die war nur zur Hälfte durchspielbar. Weil du nämlich an einer bestimmten Stelle kamst du an einem Digimon nicht vorbei, was eigentlich mit dir kämpfen sollte in der Questline. Und ohne dieses Digimon konntest du die Hälfte des Spieles nicht spielen, weil dir einfach diese Questline gefehlt hat. Aber sowas ist halt ein seltener Fall.
Ja, sowas Ähnliches hatten wir auch bei Vampire Blood Hunt. Nee, keine Ahnung, das ist glaube ich ein neuer Teil. Auf alle Fälle auch so ein Vampirspiel. Da gab's irgendwann eine Stelle, da musstest du questmäßig für die Hauptstory in ein Gulli steigen und in den Untergrund gehen. Der Gulli ging nicht auf. Wir standen da, kannst nicht mehr weitermachen. Irgendwann kam dann noch mal ein Patch dafür raus, aber das war dann halt für uns quasi zu spät. Und ja, das war auch so eine Stelle, wo du halt einfach nicht mehr weiterkamst.
Das müsste tatsächlich Vampires the Masquerade sein, der erste Teil.
Ja, genau. War mir jetzt im Titel nicht mehr sicher.
Das war halt früher dann auch so, gerade bei den PC-Spielen, wo es dann so langsam ins Internet ging. Ich kann mich noch dran erinnern, es gab dann halt auch so ein paar Bugs in Spielen, die aber dann halt nicht komplett schlimm waren. Aber da hat man sich dann halt kleinere Patches runtergeladen. Und das war relativ schnell, innerhalb von 1 bis 2 Monaten war das gegessen. Dann ist das Spiel durch, dann ist das fertig, das ist auf dem Markt, das wird nur noch per DLC oder ähnlichem weiterentwickelt.
Also 1 bis 2 Monate nach Release, oder wie?
Genau.
Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Man muss ja nicht direkt so komplett Game-Breaking-Bugs sich vorstellen, dass ein Spiel einfach nicht durchspielbar ist, weil da irgendwas richtig, richtig heftig verkackt wurde. Sondern mein Paradebeispiel ist halt Gothic 3 immer noch, ne? Oder auch die Elder Scrolls-Teile, eigentlich alle seit Daggerfall, die halt zum Release ganz große Probleme haben, sei es Performance, sei es Abstürze, sei es Balancing-Probleme, die es wirklich schwierig machen, es zu spielen. Aber man kann es halt spielen. So, und das ist ja eigentlich auch, wenn man so will, nicht akzeptabel, dass so ein Spiel in diesem Zustand auf den Markt kommt. Oder Cyberpunk, um mal ein aktuelleres Beispiel zu nennen.
Das ist halt wirklich schon modern und da kannst du dann die Entwicklerstudios aus aktueller Sicht schon ein bisschen dafür ankreiden. Aber in der Historie würde ich zum Beispiel ganz stark auch den Punkt sehen, dass gerade bei Konsolen, die Firmen können es sich einfach nicht leisten, ein wirklich kaputtes Spiel auf den Markt zu bringen. Weil dann sind die Cartridges komplett fertig gepresst, die sind im Umlauf, die sind nicht fixbar, also du hast keine Möglichkeit zu patchen. Das ging nicht.
Also es ist schon so der Grundgedanke, dass man sich das heute ja erlauben kann, etwas Unfertiges auf den Markt zu werfen, weil man weiß, man kann es ja fixen.
Ja. Und das ist auch ein Vorteil, muss man ja sagen, ne, aus der Entwicklung. Also, wenn wir jetzt projektmanagementtechnisch denken, iterative Entwicklungsweise, du kannst ja frühzeitig deinen Kunden quasi das Spiel zeigen und dann Feedback einholen. Also das kann ein richtig großer Vorteil sein, überhaupt auf dem Markt dadurch zu bestehen.
Ja gut, da können wir gleich noch dazu kommen, wie man das durch Beta-Tests oder Early Access oder so machen kann. Aber wenn wir jetzt mal von einem AAA-Spiel, wo es sowas in der Regel nicht gibt, also Beta-Tests vielleicht, aber Early Access ja in der Regel nicht, wenn man das mal als Beispiel beibehält und das Ganze aus Kundensicht betrachtet, nicht aus Entwicklersicht, dann ist das doch skandalös eigentlich. Weil als Kunde sind mir diese Vorteile, ja, als Kunde sind mir die Vorteile in der Entwicklung doch egal. Da will ich doch bitte für das mittlerweile ja 70, 80 Euro teure Spiel am Release-Tag ein fertiges Produkt haben.
Also als Kunde würde ich sogar sagen, habe ich sehr großes Interesse daran, dass eine iterative Entwicklung eventuell durchgeführt wird. Weil mehr Feedback heißt besseres Spiel in der Regel. Man muss nicht auf alles hören, was die Leute so sagen, weil sonst kriegst du halt irgendwelchen wirklich durchschnittlichen Mist. So ein Spiel, was halt alles ist, aber nicht wirklich das, was es eigentlich sein will. Also man muss den Entwicklern so kreativen Raum lassen, aber ansonsten schnelles Feedback heißt besseres Produkt in der Regel. Und daran habe ich ja auch Interesse. Aber ja, so ein Standard Call of Duty, was jedes Jahr gefühlt rauskommt, eventuell nur alle 2 Jahre.
Ja, ich glaube, das ist mittlerweile auch alle 2 Jahre gesetzt worden.
Ja, und da stellt sich überhaupt die Frage, ob das notwendig ist und da kann man sich's eigentlich nicht erlauben. Das ist halt wirklich Bullshit. Sie machen immer das Gleiche.
Ja, gut, aber das ist ja fast schon ein iteratives Vorgehen. Wenn vom vorherigen Call of Duty Teil das Feedback eingeholt wird von der Spielergemeinschaft, das fließt dann in den nächsten Teil ein. Ist ja iterativ. Natürlich jedes Mal wieder neuer Vollpreistitel, klar.
Ja, aber das sehe ich ja nicht.
Ja, ich sehe es auch nicht, weil ich es nicht spiele. Aber ich glaube, da wird ja schon irgendwie das Feedback berücksichtigt.
Wenn es denn so wäre.
Es okay. Wird nicht das Feedback berücksichtigt, sondern die Verkaufszahlen.
Okay, das war jetzt meine Idealvorstellung. Ich habe da halt keine Ahnung von. Aber gut, wenn ich jetzt an das Beispiel FIFA denke, ja, ich glaube, da ist es mit dem Feedback auch nicht weit her, dass da berücksichtigt wird.
Ich glaube, das sind aber auch schwierige Felder, weil wenn ich jetzt so schaue, Call of Duty beispielsweise, es ist eine sehr toxische Gemeinschaft. Und da vernünftiges Feedback rauszuholen, mit dem du den Großteil der Leute dann zufriedenstellen kannst, wenn du das anwendest, ist schwierig. Es gibt einige Firmen, die haben versucht, das irgendwie einigermaßen hinzubekommen, aber jedes Mal, wenn Call of Duty oder ähnliches released wird, heißt es wieder, ja, die haben wir aus dem letzten Mal nicht gelernt und dabei waren doch die Vorzeichen so gut und jetzt ist das alles voll Kacke. Und ich glaube, beim letzten Teil war es sogar so, dass die mittlerweile das Projekt auch abgegeben haben, das Entwicklerstudium, und andere jetzt weitermachen mit Karten, Modi und Co.
Ja, jetzt quasi nachdem das total gefloppt ist.
Um das quasi nochmal zu retten.
Ja, ich glaube tatsächlich, mittlerweile ist das sogar spielbar.
Ja, ja.
Aber auch da wieder der gute Punkt, der PR fand ich da auch sehr schön. So im Nachhinein. Weil die haben ja wirklich irgendwie gesagt, das wird das Beste, was jemals rauskommen wird. Und das sah auch alles total geil aus. Und jeder wollte es haben. Und da entwickelten irgendwie die Top-Entwickler dran, wurde sogar PR-technisch gesagt.
Ich glaube, du bist gerade bei Battlefield, oder?
Ja, das ist für mich ein und das Gleiche.
Ja, also
tut mir leid, liebe Battlefield Call of Duty Fans, es ist das Gleiche.
Call of Duty ist das mit dem Warzone Battle Royale.
Ach stimmt, das war ja tatsächlich sogar halbwegs interessant.
Ja, das ist auch spielbar gewesen. Das hat diesmal auch einen interessanten neuen Extraction-Shooter-Modus drin gehabt. Aber es ist halt wie immer, wenn Call of Duty rauskommt, erstmal die Spielerschaft, die sagt, ja, das ist ja alles so scheiße und ja, sie haben schon einiges besser gemacht, finde ich jetzt.
Ja, doch. Also ohne es gespielt zu haben, ich meine, die waren relativ positiv, die Meinung. Und das, was ich gesehen habe, sah auch ganz gut aus.
Ja, wie gesagt, ich habe da ganz viel Mimimi mitbekommen. Aber was du meinst, es war Battlefield. Und das war wirklich zum Anfang unspielbar. Und das Witzige war ja, die haben ja auch kurz vorher, als das Spiel angeblich schon so gut wie fertig sein sollte, eine Testphase gehabt, eine Beta. Und das war absolut hingerotzter Scheiß. Da hat überhaupt nichts funktioniert.
Wie gesagt, um zu tauchen, musst du das Wasser messern.
Ich fürchte, in der Beta musstest du noch suchen, was Wasser ist.
Ja, also alles in allem bei solchen Spielen und auch solchen Fail-Releases. Ja, Dystopie, Ubisoft, EA übernehmen den Markt und dann bin ich raus. Goodbye, Gaming.
Wobei Ubisoft aus meiner Sicht jetzt, abgesehen von Watch Dogs, dem ersten Teil damals, nicht unbedingt bekannt ist für richtig verkackte Releases. Also für schlechte Spiele, ja, mag sein, aber das ist ja dann schon noch ein anderes Thema.
Ja, ja, also ich gehe wirklich von dieser Dystopie aus, das Schlimmste aus EA und das Schlimmste aus Ubisoft, also vollkommen generische Kackspiele, die komplett unspielbar sind und nur noch das auf dem Markt.
Naja, aber komplett unspielbar ist halt auch übertrieben in den meisten Fällen. Gut, EA hat da jetzt natürlich ein ganz gutes Beispiel geliefert mit hier Star Wars Jedi Knight. Nee, nicht Jedi Knight, sondern Jedi Survivor. Aber es ist ja auch nicht die Regel. So, es kommt aber vor. Und das muss man sich ja mal vorstellen. Ein großes Lizenzspiel, ne? Star Wars mögen ja manche Leute. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, aber das ist ja relativ beliebt. Und sowas wird rausgehauen und ich weiß nicht, wie die Steam-Bewertungen waren. Doch, ich weiß es relativ genau, sie waren zwischen 30% und 40%. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe. Und man sollte meinen, das schlägt sich dann, so wie es bei dir jetzt anscheinend der Fall war, auch auf das Image des Publishers oder des Entwicklers nieder. Aber irgendwie tut's das ja doch nicht. Denn, wie wir es ja auch schon gerade ein bisschen angesprochen haben, es ist ja kein ganz neues Thema. Es gibt ja durchaus Publisher, die dafür bekannt sind. Wie gesagt, Ubisoft zählt meiner Meinung nach nicht dazu. Aber zum Beispiel Bethesda zählt extrem dazu. Aber es schlägt sich nicht so richtig negativ nieder. Sondern Bethesda, die jetzt mit Redfall auch wieder einen richtig, richtig schlimmen Release verbockt haben, die werden Millionen scheffeln mit Starfield, was im Herbst rauskommt oder im späten Sommer. Und das bringt mich eigentlich zu der Frage, ob dann die Kunden nicht irgendwann auch selber schuld sind, wenn sie sich sowas andrehen lassen. Wenn sie nicht konsequent genug sind, nach solchen Erfahrungen mit Entwicklern oder Publishern, bei denen das die Regel zu sein scheint, richtig, richtig unfertige Spiele auf den Markt zu bringen oder Spiele mit großen Problemen, sagen wir mal, dass sie die nicht einfach mal boykottieren oder vielleicht nicht direkt vorbestellen, wenn das nächste große Ding angekündigt wurde. Also müsste man da nicht irgendwie als mündiger Kunde mal ein bisschen mehr Aktion zeigen gegen sowas?
Das ist schon genau der Punkt. Du setzt voraus, dass Menschen intelligent sind, dass sie irgendwie ein Erinnerungsvermögen haben und dass sie vielleicht auch Konsequenzen ziehen. Aber im Groben und Ganzen sind die Menschen alle relativ dumm, lassen sich gerne blenden durch irgendwelche hübschen Videos und Marketing und ziehen keine Konsequenzen.
Das Problem war, glaube ich, das Wort mündig.
Ja, ich fürchte auch. Aber dann hat so etwas ja überhaupt keine negativen Folgen für so einen Entwickler. Also das, dann ist es ja noch verständlicher, warum die sich keinen Kopf machen, warum es halt für Entwickler und Publisher absolut okay ist, unfertige Spiele rauszubringen und dann ja in den Wochen und Monaten danach mal ein bisschen zu patchen, um sie halbwegs ordentlich zu machen.
Ich denke, das Problem ist aber auch, dass gerade diese großen Publisher ihre Marken haben, auf die viele Fans warten, ganz egal wie die werden das auf alle Fälle kaufen. Ich zum Beispiel bin kein Fan von FIFA, aber es wird trotzdem jedes Jahr ein neues FIFA kommen und jeder wird das kaufen, auch wenn es dann hinterher wieder heißt, ja, da muss ich ja Geld reinstecken, und sie tun es einfach.
Ja, es wird seit 20 Jahren über jeden neuen FIFA-Teil gemeckert ohne Ende. Also irgendwann, ich bin da ausgestiegen vor 10 Jahren, ne, aber irgendwie, gut, es sind heutzutage sicherlich nicht dieselben Leute wie vor 20 Jahren, aber irgendwie müsste sich das doch verfestigen, dass man vielleicht nicht sofort blind kaufen sollte, wenn da das neue FIFA rauskommt. Also woher kommt dieses blinde Vertrauen, obwohl man es eigentlich besser wissen müsste?
Diese Naivität.
Ja.
Also ich sehe da einen Punkt, der nicht nur in der Dummheit der Menschen liegt, sondern zum einen, jede PR ist gute PR. Wenn du in den Medien bist, ist schon mal erstmal geil. Dann hörst du, ja, ist ein neues FIFA raus, okay, ist kacke, guck ich mir vielleicht später an. Doch, doch, jede PR ist eigentlich gute PR, weil du bist erstmal da, du bist präsent.
Nee.
Und dann landet's vielleicht doch auf der Wishlist, weil nämlich, und da kommt nämlich der andere Punkt, die haben ja 2 Jahre bis zum nächsten Release Zeit, bis zum neuen Spiel. In der Zeit können sie das andere Spiel ja spielbar machen, sodass du quasi dann so peu à peu spielst du immer wieder das Spiel, hast halt dann quasi eine immer bessere Erfahrung und kannst dich auch gar nicht mehr an den schlimmen Anfang erinnern, weil das Spiel ist ja jetzt mittlerweile in Ordnung, das ist komplett spielbar. Oh, der neue Teil kommt raus, okay, den hole ich mir vielleicht.
Also 2 Sachen. Zum einen glaube ich nicht, dass das so schnell vergessen wird eigentlich, denn auch hier wieder das Beispiel Bethesda. Es ist doch schon ein Running Gag seit Daggerfall oder sagen wir mal, seit es mehr im Mainstream ist, seit Morrowind, dass Bethesda-Spiele am Anfang unspielbar sind. Das war bei Morrowind so, bei Oblivion, bei Skyrim, bei den Fallout-Teilen, es ist immer so. Man weiß das. Und trotzdem wird das halt Day One gekauft. Also die Leute wissen es aber.
Ja, warum rauchen Leute?
Ja, klar, ne?
Das hat ja mit der Sucht zu tun.
Ja, aber warum fangen sie an?
Naja, warum man anfängt, weil es irgendwie cool ist, so. Morrowind war cool. Aber klar, ne, bei Elder Scrolls kann ich es nachvollziehen, dass es auch eine Sucht ist. Es ist halt an sich geil, wenn es funktioniert. Bloß eigentlich weiß man es besser und sollte dann als Kunde vielleicht auch mal 2 Monate warten. Und ich glaube, wenn man sowas nicht zum Release-Tag kauft, sondern halt wirklich 2 Monate wartet, bis erfahrungsgemäß so ein Elder Scrolls oder allgemein ein Bethesda-Titel wirklich spielbar ist, genug gepatcht wurde, dann merkt so ein Publisher das auch, wenn die Verkäufe irgendwie nicht Day One so richtig losgehen, sondern erst zu einem Zeitpunkt steigen oder sich vielleicht auf einen Zeitpunkt verlagern, auf einen späteren Zeitpunkt, wo das Spiel eben gepatcht wurde. Das wäre doch ein Zeichen, das man setzen könnte.
Ja, wobei da allerdings die Frage ist, welchen negativen Effekt hat das auf den Entwickler oder den Publisher und ist der überhaupt relevant? Weil ganz ehrlich, 2 bis 3 Monate nach Spielrelease, wenn da die Verkäufe losgehen, ist mir das doch vollkommen egal, weil die Preise sind ja immer noch die gleichen.
Ja, gut, aber ich glaube, so ein Publisher, der wird das schon merken und sich auch Gedanken machen, wenn zum Beispiel Vorbestellungen einfach deutlich einbrechen.
Ja, Vorbesteller wirst du bei sowas eigentlich kaum verlieren.
Ja, das ist ja gerade das Problem.
Das ist halt Fanzeug. Ja, aber das ist Fanzeug, das ist halt vollkommen normal, das wirst du nicht verlieren. Und auch da würde ich dieses jede PR ist gute PR sehen. Weil diese ersten 2 Monate bist du präsent und dann wartest du 2 Monate, bis du es kaufst. Also für den Publisher an sich ist das sogar noch ein Win, weil du bist plötzlich da und die Leute holen sich das Spiel einfach später zum gleichen Preis.
Das ist der andere Punkt, auf den ich hinaus wollte, denn ich glaube nicht, dass jede PR gute PR ist. Wenn ich mir da als Beispiele Fallout 76 vorstelle und No Man's Sky, die ewig gebraucht haben, im Fall von Fallout bis heute nicht so wirklich es geschafft haben, sich von dem initialen negativen Feedback zu erholen. Also du kannst mir nicht erzählen, dass bei No Man's Sky, dass die ganze PR, die es da zum Release-Zeitpunkt gab, dass das auch nur ansatzweise positiv war. Das hätte das Spiel fast gekillt, wenn sie nicht so konsequent bei der Weiterentwicklung dran geblieben wären und es zu einem richtig guten Spiel gemacht hätten.
Ja, das mit dem richtig gut, das klammer ich mal aus.
Ich finde, das war zum Release schon richtig gut, aber da stehe ich relativ alleine da.
Oh, ich hab's mir ein paar Monate nach Release geholt und es war einfach nur ein Grindfest. Also wirklich ein ekelhaftes Grindfest. Und an der Stelle, ja, die PR war vielleicht nicht ganz so geil, weil da stand ja mit am besten im Raum, dass einfach nur alles erstunken und erlogen war. Das war so ein Peter Molyneux.
Ja, das war ja auch Fehlinterpretation seitens der Spieler, die da ihre eigene Fantasie ein bisschen auf das Spiel abgebildet haben, die sich gedacht haben, das müsste eigentlich ein MMO sein, also erwarte ich jetzt ein MMO, was halt nie der Fall war.
Es wurde gesagt.
Ja, da wurden Aussagen wurde aus dem Kontext gerissen.
Nein, da wurde nichts aus dem Kontext gerissen. Es war eine ganz normale Frage, wird es in diesem Spiel Multiplayer geben zu Release? Ja.
Ja, da hättest du auf die Nuancen der Betonung hören sollen. Das war gar nicht so gemeint. Aber unabhängig davon hatte das Spiel ja zugegebenermaßen auch Probleme zum Release. Ist ja nicht so, als ob da alles geil gewesen wäre. Vielleicht war das Feedback auch übertrieben. Ist es eigentlich egal, ne? Die Tatsache ist halt nur, dass es ultra negatives Feedback gab und es ewig dauerte, bis es sich erholt hat. Eigentlich eine gute Frage, warum das da der Fall war, aber halt bei anderen Spielen nicht so. Also ich glaube nicht, dass jetzt die aktuellen Fails von EA oder von Bethesda bzw. Arkane mit Redfall, dass die sich dauerhaft niederschlagen werden. Ich glaube selbst 3D Projekt Red hat sich von Cyberpunk mittlerweile ganz gut erholt und Leute freuen sich auf das nächste Spiel im Witcher-Universum.
Ich denke auch. Aber ich meine, Arkane und Co., die sitzen auch da dran, die wollen in den nächsten 2 Monaten, glaube ich, wurde irgendwo gesagt, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, tatsächlich das Spiel wieder, also die wollen das verbessern. Die sitzen da dran. Und der Chef hat ja auch gesagt, ja, in dem Studio hat man auch nicht das erreicht, was man zur Release erreichen wollte. Und er nimmt das aber auf seine Kappe und steht dafür gerade und die werden sich jetzt dran setzen und das Ganze nochmal verbessern, damit das wirklich das Erlebnis wird, was sie sich vorgestellt hatten.
Aber das ist ja der Punkt. Warum wird das so gemacht? Warum wird da nicht gesagt, okay, also die müssen das ja irgendwie selber auch feststellen können, dass das vielleicht nicht das ist, was sie sich ursprünglich mal vorgestellt haben. Warum sagen sie dann nicht, okay, das ist halt nicht so, wie wir es wollen, wir verschieben das jetzt noch um 3 Monate. Ne, Cyberpunk wurde immer und immer wieder verschoben. Ich bin mir nicht sicher, wie lang insgesamt, aber das waren ja einige Monate, die es insgesamt verschoben wurde. Warum macht man das nicht? Warum muss man es denn unbedingt raushauen?
Ja, das ist schwierig. Bei Cyberpunk hatte man halt auch den Vorteil, in Anführungszeichen den Vorteil, dass man Corona so ein bisschen mit davor schieben konnte und bei Corona ist das Verständnis direkt ein anderes. Wenn ich mir jetzt so Spiele angucke, was das natürlich auch krass auf die Spitze getrieben hat, wie The Day Before, ständig verschoben, keiner weiß, ob das wirklich geben wird, wie das aussehen wird, ob es das wird, was versprochen wird, wahrscheinlich eher nicht. Und schon nach ein paar Mal verschieben sind direkt die Stimmen laut geworden von wegen, ja, das ist bestimmt alles nur fake und mega negativ. Denen wird sogar nachgesagt, die wollen in Wirklichkeit nur die Leute abziehen, wobei es nicht mal Investoren gibt. Also das ist alles nur ihr eigenes Geld, wo ich mir dann auch denke, wie zum Henker wollen die jemanden abziehen, wenn die ein Spiel nicht schaffen rauszubringen, wo nur sie selbst investiert haben. Also ja, es ist vielleicht scheiße gelaufen, aber ich glaube, aufschieben ist schlimmer, als wenn du direkt von vornherein sagst, wir brauchen 10 Jahre Entwicklung oder sowas. Dann rechnet halt auch keiner damit. Aber wenn du das 3-mal aufschiebst, das ist so negativ vom was sich dann ins Gedächtnis der Spieler einbrennt. Ich glaube, das ist schlimmer als, ja, von vornherein anders zu berechnen. Und dann hauen die lieber ein halbfertiges Spiel raus und sagen dann, ja, aber da kommen ja jetzt noch Patches.
Das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil für mich offene Kommunikation dann schon das Richtige wäre. Also da muss Corona bei Cyberpunk zum Beispiel gar keine Rolle spielen. Da können sie doch sagen, ja, wir entwickeln jetzt hier seit 4 Jahren ein Spiel. Wir haben jetzt gemerkt, wir haben da noch diese und jene Probleme und wir brauchen noch ein halbes Jahr, um das glatt zu polieren und die Probleme zu eliminieren. So, deswegen habt bitte Verständnis, wir verschieben den Release jetzt. Wäre für mich vollkommen okay. Gut, so im Fall von AAA, ne, nicht jetzt irgendwie ein obskures Indie-Studio, das man nicht kennt, im Fall von 3D Project zum Beispiel, da kommt dann auch nicht der Gedanke auf, dass sie einen abziehen wollen. Also bei manchen vielleicht klar, aber das sind dann Leute, deren Meinung vielleicht nicht so relevant ist, weil sie eh nicht zurechnungsfähig sind.
Ich bin da voll bei dir.
Ich würde es bevorzugen, statt ein unfertiges Spiel zu bekommen.
Ja, finde ich auch so. Und wenn du Leute fragst, sagen die das auch so. Aber wenn du dann die Leute hörst, wie sie wirklich reagieren, machen die schon ganz schön Druck. Also da muss ich auch sagen, die Spieler als Kunden, die meckern zwar immer, dass das Ganze dann verschoben wird und nicht reif und nicht fertig ist, aber sagt denen mal ins Gesicht, ey Jungs, wir haben uns verhoben, das dauert noch ein Jahr. Da haben die kein Verständnis für.
Ja, du hast halt keine homogene Kundenmasse, ne? Natürlich hast du dann, keine Ahnung, die 16-jährigen wildgewordenen Idioten, die dann direkt bei der ersten Verschiebung Morddrohungen raushauen. Klar, ne? Gibt's natürlich.
Ich fürchte, das ist ein Großteil der Kunden, was halt Geld bedeutet, plus die Investoren, die dir eventuell im Nacken sitzen. Und du hast ja dann dein Budget auch nur für eine bestimmte Zeit geplant. Oder vielleicht die Ressourcen, die da mit drin hängen, also die Menschen, die da halt eingeplant sind, sind vielleicht ab Datum X für Projekt Y eingeplant. Also dass du da wirklich gucken musst, wie kommen wir jetzt hin und wann wollen die Investoren vielleicht ihr Geld haben?
Ja, also der Kapitalismus, den sehe ich da auch komplett drin. Also gerade bei börsennotierten Unternehmen, da sind Quartalszahlen entscheidend. Da ist entscheidend, wenn das Spiel da angekündigt ist, dann vielleicht sollte da auch wirklich was rauskommen. Und aus der Softwareentwicklung, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tobias, aber zumindest aus meiner Erfahrung ist auch nicht jeder Entwickler oder auch die Projektleitung und so weiter haben auch gerne dem Kunden gegenüber die Eier in der Hose zu sagen, sorry, das können wir euch so nicht geben. Wir haben hier zwar was, das ist auch irgendwie so halbwegs lauffähig, aber das geht so nicht. Das könnt ihr nicht benutzen. Ihr seid dann nur traurig. Das verstehen die Kunden nicht, beziehungsweise die Leute wollen den Leuten das nicht offen sagen. Und da musst du halt auch die Eier in der Hose haben und zu sagen, it's done when it's done.
Ja, also aus meiner Erfahrung ist offene Kommunikation bei sowas immer am besten. Und meines Erachtens versteht so ein Kunde da schon, wenn du ihm das begreiflich machst, dass es für auch in seinem Interesse halt wirklich, wirklich gut wäre, noch ein bisschen zu warten, noch ein bisschen weiterzuentwickeln.
Ich denke, das geht auch bei einigen Spielen, bei einigen Publishern, weil die halt das Richtige, also was heißt das Richtige, weil die ein Publikum ansprechen, was da Verständnis für aufbringen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Gemeinschaft von COD anschaue und denen sagen würde, ja, eigentlich soll das in 2 Monaten rauskommen, wir brauchen noch ein Jahr. Alter, da brennt die Hölle.
Also aus aktuellem Anlass, weil mir das wieder in die Pipeline gespürt wurde, muss ich sagen, also wenn Jagged Aliens 3 nicht Weihnachten 2023, so wie es angekündigt ist, quasi draußen ist, dann wäre ich traurig. Also sie dürfen es gerne verschieben, um ein besseres Spiel zu machen, aber es wäre schon etwas, was mich verstimmt.
Ja, es würde dich verstimmen. Würdest du dann Sturm laufen und bei THQ vor der Tür stehen mit Molotovs? Oder über Twitter die Familien der Entwickler bedrohen, oder?
Nein, ich würde es subtiler machen. Ich würde mich erst dort bewerben als Entwickler für das Projekt, mich dort einschleusen und dann das Entwicklerteam auspeitschen. So lange, bis das Spiel fertig ist, beziehungsweise bei mir. Alle anderen sind mir egal, das muss nicht mal released werden.
Na, ich hätte es auch schon ganz gerne, also ich nehme dann auch eine Kopie.
Okay, ich leg bei dir eine dezentrale Sicherheitskopie ab.
Okay. Ich finde, durch sowas könnte aber ein Entwickler oder Publisher sein Image deutlich, ja, vielleicht nicht aufbessern, aber einen Imageverlust in meinen Augen zumindest im Zaum halten. Also aufgeregt wird sich doch so oder so. Wenn das Spiel buggy und mit miserabler Performance auf den Markt kommt, dann schreien diese, ja, Menschen doch genauso rum und sprühen ihre Hassnachrichten in sozialen Medien und bedrohen alles und jeden. Sie machen es dann und sie machen es auch, wenn es verschoben wird. Also es ist doch eigentlich egal, welche der beiden Varianten du wählst. Und bei den vernunftbegabteren Menschen kommt dann die Verschiebung vielleicht eher positiv an. Ist mit einem geringeren Imageverlust oder ja, vielleicht sogar Imagegewinn halt verbunden.
Ja, das würde ich nämlich auch sagen, weil wenn man ein Spiel verschiebt, dann ist man vielleicht erstmal in der Gunst der Leute unten durch. Aber wenn man ein Spiel scheiße rausbringt, ist das beim nächsten Spiele-Release, ist das plötzlich wieder Thema, weil das nämlich dann auch wieder hochgekramt wird. So, ah ja, das letzte Spiel war ja richtig schlimm zu release. Was, ja, wie wir gemerkt haben, bei vielen Sachen keinen Effekt hat. Aber wenn es einen Effekt hat, dann kann das auch ziemlich blöd sein.
Ja, das ist die schlimmste Folge dann vielleicht, dass ein Release-Datum angekündigt wird und dann denken sich Leute aus Erfahrung vielleicht, ja, wird sowieso nichts, wird eh nochmal verschoben. Aber das ist ja dann noch ein geringeres Übel, als wenn sie sagen, ja, das wird eh wieder ein Buggy-Scheiß. Das kaufe ich dann vielleicht nicht.
Ja, ich gehe da voll und ganz mit Jeff Sutherland mit, so Scrum-Typi, der halt immer der Meinung ist und sagt, also am Start eines Projektes kann ich dir absolut nicht sagen, wann das rauskommt. Ich kann dir nach ein paar Wochen sagen, wie das eventuell sein kann, die Zeitspanne, aber ich kann dir auch nicht genau sagen, wann. Also halt wirklich dieses, wir können uns dem Datum nähern, aber it's done when it's done. Und das ist so ziemlich die beste Einstellung, die man auch dem Kunden gegenüber vertreten sollte, weil es halt einfach die Qualität steigert.
Erinnert ihr euch noch ganz, ganz damals, als Spiele wirklich noch auf CD gepresst wurden und die dann fertig waren, jetzt mal abgesehen von kleineren Bugs, aber ich meine die Zeit, bevor es Patches gab, gab es da Release-Dates, die man im Vorhinein gesagt hat oder hat man einfach nur gesagt, wir arbeiten an?
Nö, da gab es Release-Dates.
Ja, da gab es Release-Dates, auch relativ zeitnah teilweise. Aber sie haben trotzdem eine ganze Qualitätssicherung gut gemacht.
Okay, weil ich konnte mich jetzt nicht mehr daran erinnern, ob die wirklich gesagt haben, wir arbeiten an einem Projekt sowieso oder ob die gesagt haben, wir arbeiten an einem Projekt sowieso und das ist angesetzt für Dezember oder sowas.
Ja, gut, ich weiß nicht, wie es in der Regel, also wie früh vorm Release es in der Regel angekündigt wurde, aber du hast ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an Konsolen denke, wo eben noch nicht mal CDs, sondern Cartridges verwendet wurden, da hast du ja auch eine gewisse Zeit für die Produktion. So, da hast du einen Point of No Return, ab dem das Ganze fertig sein muss und dann erstmal die Produktion der Cartridges losgeht, was auch ewig dauert. Spätestens dann ist ein Release-Date ja klar und wird auch so angekündigt.
Ja, ich meine aber, sie haben halt nicht das gemacht, was heutige Entwicklerstudios teilweise machen oder Publisher, wo dann einfach mal 4 Jahre, 3 Jahre im Voraus gesagt wird, wir peilen an, 2027 kommt dieses ultra neue geile Spiel raus.
Na, nicht Jahre vorher, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an das N64, an den Release des N64 denke, was immer wieder verschoben wurde, und an den Release von Ocarina of Time, das war durchaus auch relativ früh angekündigt. Bin mir nicht ganz, ich hätte es natürlich recherchieren können, aber ich glaube, das N64 hätte eigentlich 1995 oder so schon rauskommen sollen, ist dann Anfang 97 rausgekommen. Und auch Ocarina of Time hat sich um mehrere Monate verzögert. Also es gab es schon ansatzweise so.
Ja, vielleicht ist da auch so das Internet schuld, ne? Also damals hattest du halt nicht so die Möglichkeit, dass wirklich jeder seine Meinung in die Welt rausbrüllen kann und sagen kann, wie kacke doch Nintendo ist, weil sie jetzt den N64 oder Ocarina of Time um ein paar Monate verschieben oder ein Jahr.
Ja klar, natürlich.
Da ist das dann halt im Freundeskreis, ja, oh, ist scheiße, ich wollte das unbedingt haben, aber das ist das dann halt so.
Ja, da gab's dann 3-4 böse Leserbriefe in den Gaming-Magazinen. Das war dann die öffentliche Empörung. Vielleicht im Usenet noch irgendwo, vielleicht haben sich da die 10 Leute, die das benutzt haben, ein bisschen aufgeregt.
Ich denke, das macht aber auch so einen Unterschied. Du hast halt damals dann deine Leserbriefe geschickt oder ähnliches. Und jetzt, durch das Internet, durch dieses direkte Antworten und Feedback geben können, glaube ich, haben die Leute auch viel mehr so dieses Gefühl von etwas ausrichten können und direkt da ihre Meinung geigen können. Es ist nicht mehr, die Firmen sind nicht mehr so weit über dir und weit weg und dieses, ja, ich muss halt nehmen, was da kommt.
Ja, sowohl das als auch die Erweiterung der Zielgruppe würde ich auch in dem Zuge noch als Grund sehen. Also damals war es ja schon eher noch ein bisschen eine nischigere Sache. Also wer hat sich denn aus der breiten Gesellschaft im Mainstream dafür interessiert, wann das N64 rauskommt? So heutzutage interessiert es bedeutend mehr Leute, wann jetzt die nächste PlayStation rauskommt oder was auch immer.
Ja, ich habe heute schon irgendwas über die PlayStation 6 gelesen. Die soll wohl früher kommen als erwartet.
Na Mensch, das wird bestimmt eine innovative und sehr besitzenswerte Konsole. Ich freue mich drauf. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, und was man bei diesem ganzen Shitstorm-Medienzeug in den Social Medias halt bemerken muss, ist die stille Masse, die an einer Produktqualität interessiert ist und die nicht einen Aufstand macht, die kriegst du natürlich nicht mit. Also quasi, es kommt nur der Shitstorm an und nicht die, keine Ahnung, vielleicht 70-80%, die sagen, ja, okay, ist ein bisschen scheiße, aber who cares? Hauptsache, es wird gut.
Ja, das ist aber immer so, wenn Leute sich beschweren können. Positives Feedback gibt es sehr, sehr selten und negatives Feedback, gerade weil die Leute halt ihren Frust kundtun wollen und ihre Meinung, weil das wichtig ist, wenn die sagen, bei mir läuft es nicht, dann muss die Firma sich ja hinsetzen und was ändern. Deswegen werden die so oder so dann halt auch schreiben, so hier, das ist alles doof.
Das macht es vielleicht auch ein bisschen schwierig zu differenzieren, welche Kritik jetzt wirklich legitim ist und welche nicht. Weil ein komplett verkackter Release ist ja durchaus kritikwürdig. Und da äußern sich dann halt auch so die vernunftbegabten Leute kritisch dazu. Bloß vielleicht kommt das gar nicht an, weil du halt dann wieder diese Masse hast, die eigentlich nur die ganze Zeit am Bashen sind. Ne? Für die kleinste Unstimmigkeit, wenn ein Spiel einen weiblichen Hauptcharakter hat, ist das ja schon ein Grund für Morddrohungen heutzutage. Jetzt habe ich auch heutzutage gesagt, fuck. Und dann ist es vielleicht auch schwer zu filtern, wenn du halt dir wirklich sowas leistest als Publisher, dann herauszufinden, dass ein Teil dieser Kritik ja wirklich etwas ist, was du dir mal zu Herzen nehmen solltest, weil das einfach nicht geht, was du da auf den Markt gebracht hast.
Ja, man kann gerade durch diese ganzen Hasswellen dann auch als Publisher legitim sagen, ich lese mir das alles gar nicht durch, weil ist mir egal, Hauptsache die Zahlen stimmen.
Ja, wahrscheinlich ist das wirklich so. Und die Zahlen stimmen ja, weil die Kunden eben nicht konsequent genug sind. Wir haben jetzt uns hauptsächlich auf AAA-Titel und die großen bösen Publisher wie EA und Bethesda und wen nicht noch alles konzentriert. Im Indie-Bereich ist das Ganze ja auch ein Thema und da hat sowas, was sich aktuell die großen Publisher erlauben, ja potenziell noch viel größere Auswirkungen. Denn für die Publisher wie EA ist es ein Spiel von 20, die sie im Jahr releasen. Wenn jetzt ein Indie-Entwickler vielleicht seit 5 Jahren an einem Spiel arbeitet, das in Eigenregie auch published und da dann beim Release irgendwie irgendwas so richtig, richtig schief läuft, dann hängt da ein bisschen mehr dran. Ne? Das kann ja komplett das Aus für ein Unternehmen bedeuten. Habt ihr zufällig gerade Beispiele zur Hand von richtig schlimmen Releases im Indie-Bereich? Weil mein Gefühl ist nämlich, dass da halt wirklich noch ein bisschen sorgfältiger mit umgegangen wird oder zumindest Maßnahmen ergriffen werden, damit sowas nicht passiert. Was die großen Publisher halt, wie wir es gerade festgestellt haben, offenbar nicht nötig haben oder gar nicht wollen.
Ich denke, ein großer Vorteil Indie gegen große Publisher ist auch, dass Indie-Spieleentwickler meistens mit Herzblut da dranhängen. Die machen sich über den Inhalt Gedanken. Denn ich habe nämlich auch, was auch schon länger so ein Prozess ist, gelesen, dass in den großen Firmen das Schreiben komplett unterbewertet wird. Denen ist es mittlerweile relativ schnuppe, wie aufwendig die Story dahinter ist, wie logisch sich das zusammensetzt oder ob Sachen vielleicht einfach generisch wirken. Hauptsache, es ist hübsch.
Ja, Ubisoft, die jetzt ihre Stories mit ChatGPT generieren wollen.
Könnte ja eine Verbesserung sein. Mal schauen. Ja,
das kann durchaus sein.
Stimmt. Ich glaube wirklich, das wird eine Verbesserung, wenn die das machen.
Ja, aber wieder zurück zum Thema. Gerade die Indie-Spiele, die hängen ja wirklich dann auch in der Entwicklung komplett drin und stecken da sehr viel Herzblut rein. Denn es ist das wichtig, wie das Spiel selbst, wie sich das anfühlt, wie sich das spielt, was die Story aussagt. Und das hast du halt bei den großen Titeln mittlerweile echt kaum noch.
Ja, ich habe gerade tatsächlich mal versucht, ein bisschen was rauszufinden von richtig guten Beispielen für desaströse Indie-Releases. Und es ist sehr wenig zu finden. Ja, das bestätigt die These. Und im Indie-Bereich ist es ja auch eher verbreitet, eben solche Maßnahmen zu ergreifen, wie wir sie zumindest schon angedeutet haben. Eben Playtesting, was jetzt nicht nur in-house passiert, sondern wirklich im Rahmen von Beta-Tests zum Beispiel auch in die Community ausgelagert wird. Oder eben Early Access, was, glaube ich, gerade im Indie-Bereich so ziemlich das perfekte Mittel ist, um sowas eben zu verhindern. Solange das Bewusstsein bei den Kunden, die das Spiel im Early Access kaufen, da ist, dass es eben noch nicht fertig ist. Ich meine, ich habe auch schon Feedback gelesen für Indie-Spiele, die sich im Early Access befunden haben, wo sich aufgeregt wurde, dass es ja noch überhaupt nicht fertig ist und noch Fehler hat. Und oh. Ne, gut, da weiß man dann halt schon, dass man das ignorieren kann. Ja. Aber ansonsten, ja, ich würde fast sagen, Early Access ist so ziemlich die beste Maßnahme, die es überhaupt gibt.
Ich bin auch ein Riesenfan davon.
Ja, wenn man denn auf das Kundenfeedback hört. Das ist das Wichtige. Also ein Early Access nutzt dir halt nichts, wenn du einfach nur deinen Plan durchziehst und dir sagst, ist mir scheißegal, was da jetzt bei rauskommt. Ich will halt schnell einfach schon mal ein bisschen Refinanzierung.
Genau, das kann natürlich auch sein, dass missbraucht wird als Geldbeschaffungsmaßnahme quasi.
Und es gibt ja so Spiele, die sind teilweise schon seit fast 10 Jahren, ich weiß die genauen Zahlen nicht, im Early Access. Es gibt da so eine schöne Top 10 der längsten Early Access-Titel.
Ja, ich musste da auch an 7 Days to Die denken. Immer noch im Early Access.
Aber ein sehr gutes Spiel. Und ich habe das, als das rauskam, gespielt. Es war richtig grottig. Also ich fand's wirklich beschissen. Man konnte nicht mal einen Baum abbauen in der allerersten Version. Um einen Baum, also das erste Ressourcenmäßige zu bekommen, musstest du mit der Faust die Erde unter dem Baum weggraben, damit du an das Holz kommst. Damit der Baum quasi in sich zusammenbricht. Hm. What the fuck? Also das wäre tatsächlich ein Beispiel für richtig schlimmes Early Access, ganz am Anfang. Aber mittlerweile habe ich da auch so viele Stunden und das ist richtig geil spielbar.
Aber die tun auch immer wieder was dran.
Ja, das Problem dabei wäre aber vielleicht, dass man sich durch also eine ausgedehnte Early Access Phase auch der Kritik so ein bisschen entzieht. Weil man immer wieder darauf zurückgreifen kann, dass man sagt, ja, Fehler? Hier, ist Early Access, also regt euch mal nicht auf. Das kam mir bei DayZ damals zum Beispiel so vor. DayZ hat 5 Jahre im Early Access verbracht. Und so richtig konnte man nicht Kritik dran äußern, weil es war halt Early Access. Und natürlich dachte man, ja, irgendwann wird's rauskommen und dann wird's bestimmt geil sein.
Das ist halt auch dieser Punkt mit dem Feedback bekommen und fixen, ne? Also, wenn du schon früh Feedback bekommst mit dieser und jener Punkt ist total beschissen und geht gar nicht, dann sollte man innerhalb des Early Access vielleicht auch sagen, okay, wir wollen jetzt schon eine halbwegs akzeptable Spielerfahrung, damit uns nicht alle Kunden abspringen. Also beheben wir schon mal die schlimmsten Bugs.
Es kann natürlich auch einen Nachteil haben, wenn es jetzt nicht besonders schlecht ist im Early Access, sondern schon besonders gut, dass die Leute sich dann für die Vollversion nicht mehr so richtig interessieren.
Das wäre schade, weil dann hat man ja ans Late Game nicht gedacht.
Ja, gut, es kommt halt drauf an, wie viel im Early Access verfügbar ist. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich hätte Slay the Spire schon im Early Access gespielt. Ich glaube, dann hätte ich für das, was da zum Full Release dazugekommen ist, wäre das vielleicht nicht nochmal angetan, sondern wäre im Early Access dann irgendwann schon zufrieden gewesen und hätte es dabei belassen. Oder Darkest Dungeon, auch so ein Ding. Also Spiele mit eigentlich sehr guten Early Access Phasen.
Aber hättest du dann bei Slay the Spire nicht auch im Early Access schon irgendwie 100 oder 1000 Stunden rein investiert?
Ja, das ist vielleicht, das ist gerade in meinem Fall mit einer offiziell selbstdiagnostizierten Slay the Spire Sucht ein ganz, ganz schlechtes Beispiel. Aber es gibt solche Spiele ja, wo der Sprung zwischen Early Access und Vollversion halt einfach nicht groß ist. Natürlich auch die Frage, ob das dann den Entwickler überhaupt stört.
Ja, ich glaube, bei vielen Entwicklern ist Early Access zum einen halt die Möglichkeit, um schnell Feedback zu bekommen und zum anderen, um schon mal sich zu refinanzieren oder die Entwicklung allgemein zu finanzieren, die halt nicht so Kickstarter-mäßig finanziert werden kann. Also wenn du schon mal so ein halbwegs spielbares Produkt hast, kannst du schon mal davon ausgehen, okay, ich brauche noch 2 Jahre, aber durch die Early Access-Verkäufe, die vielleicht immer und immer wieder durch größere Patches kommen, habe ich eine Refinanzierung, die in Ordnung ist und ganz am Ende haue ich dann halt einfach die Version 1.0 raus, patch danach vielleicht noch 2-3 Bugs weg und dann bin ich durch.
Aber das ist dann auch schon wieder riskant, weil wenn das dann nicht gut ankommt, vielleicht direkt negative PR kommt für das Spiel, was im Early Access draußen ist, dann verkauft sich das vielleicht nicht so gut und dann ist die komplette restliche Entwicklung des Spiels gefährdet. Also das finde ich auch ein bisschen übel, sich darauf dann zu verlassen und sich von Early Access Verkäufen abhängig zu machen.
Na, du musst halt dann das Feedback annehmen und du musst dann halt gegensteuern. Ist die Gilde 3 als Indie-Titel noch halbwegs tauglich? Das ist von Purple THQ Lamp, Nordic, Golem Labs, THQ Nordic. Die Historie dahinter. Die Gilde 1, ich meine deutsches Entwicklerstudio, richtig großer Erfolg. Halt Mittelalter, Wirtschaftssimulation, richtig geil. Die Gilde 2, in Ordnung, konnte man spielen, war auch ein halbwegs guter Erfolg. Und dann kam die große Ankündigung, die Gilde 3 kommt. Early Access habe ich es mir geholt. Es war wirklich unspielbar. Also performance-technisch unter aller Sau. Du konntest teilweise die Frames zählen, Also sobald du irgendwie eine halbe Stunde gespielt hast, hast du maximal 2, 3, 4 Frames gehabt. Und das lag nicht an meinem Rechner, ausnahmsweise mal. Und das ging so weiter. Das ging über, ich glaube, 1,5 Jahre fast ging das so weiter. Das Spiel war wirklich, es wurde fast immer schlimmer. Und irgendwann haben dann tatsächlich die Publisher, wer auch immer, gesagt, nee, das geht so nicht. Wir kappen jetzt, glaube ich, das Entwicklerteam war das, und wir lassen da andere Leute ran, die dann halt auf deren Basis das gemacht haben. Und es ist wirklich zum Release ein spielbares Spiel rausgekommen. Ich find's nicht ultra geil, aber es ist halt auch so ein Punkt, ja, in dem quasi Indie-Bereich richtig schlimm am Anfang und zur Vollversion spielbar, wenn auch nicht AAA das Beste.
Da muss man auch hinterfragen, ob das dann nicht doch ein bisschen zu früh ist, ein Spiel in so einem Zustand rauszubringen, also im Early Access rauszubringen. Weil klar, du hast im Early Access natürlich dann die Toleranz, dass Fehler und Performance-Probleme und überhaupt in Kauf genommen werden. Aber wenn es wirklich komplett katastrophal ist und jetzt nicht unbedingt absehbar ist, dass sich das in absehbarer Zeit ändert, also wenn du jetzt sagst, das war 1,5 Jahre später noch so, dann ist es ja schon heftig.
Ja, nee, also es wurde dann auch irgendwann halbwegs spielbar, so nach, glaube ich, 1 Jahr. Aber auch da war es dann halt eher so eine Tortur. Also man konnte die Software starten, man konnte damit interagieren, aber es war kein ansatzweise Spaß. Genau, und dann haben sie halt gewechselt und verbessert. Aber auch in der Verbesserung habe ich noch mal quasi kurz vor Release in die Vorversion reingeguckt. Und da waren auch teilweise noch ein paar recht interessante Bugs tatsächlich drinne, die sie dann aber auch in der Vollversion ausgemerzt haben. Aber der geilste Punkt, den will ich mal erwähnen, war, ich habe halt mit meinem Charakter, also man steuert da halt so einen Charakter, der quasi das Oberhaupt der Familie ist. Und da läuft man auch dann in der 3D-Welt rum und kann dann mit den Leuten dort interagieren. Und nach ein paar Jahren in meiner Dynastie konnte ich quasi mit meinem Charakter nicht mehr weiterspielen. Und ich habe mich Ewigkeiten gefragt, warum. Ich habe mir eine Familie zum Feind gemacht, die ganz, ganz viele Kinder hatte. Und die Kinder haben mich die ganze Zeit mit Steinen beworfen. Also mein Charakter stand an einer Brücke, sollte eigentlich etwas tun. Und da waren halt die ganze Zeit die Charaktere von dem anderen Spieler. Und ich wurde mit Steinen so niedergeknüppelt, dass ich einfach ohnmächtig auf dem Boden lag. Über Jahre hinweg. Es war einfach so eine geile Szene, das dann mitzubekommen plötzlich. Jo, ich lieg halt vor der Brücke.
Standard Dorfleben, oder? Aber war das ein Bug oder war es ein Feature?
Es war eine sehr kranke KI.
Ein aus dem Ruder gelaufenes Feature.
Ja, ich glaube, das hat so das Gandhi-Sith-Niveau. Vielleicht irgendwo einen Wert übersehen und dann doch ein bisschen zu aggressiv gestellt.
Wenn wir für das Problem mit furchtbaren Releases als Maßnahmen schon mal so offene Kommunikation jetzt festgehalten haben, Early Access, wovor sich die AAA Publisher sicherlich sträuben, aber was im Indie-Bereich auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Oder halt auch Verschiebungen, was wiederum im AAA-Bereich schwierig sein kann, aus Gründen, die mit einem kaputten System zu tun haben, sprich mit dem Kapitalismus. Dann wären das wahrscheinlich so die wichtigsten Ansätze. Habt ihr so vielleicht noch weitere Sachen, die man potenziell machen könnte, um zu gewährleisten, dass, ja, in einer sehr utopischen Welt Kunden ein fertiges, fehlerfreies Produkt, sofern das in der Softwareentwicklung möglich ist, bekommen. Ein Beispiel wären vielleicht sogar gesetzliche Regelungen, wobei ich das sehr schwierig finde.
Nee, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Software kannst du verticken wie Drogen. Du hast deine User. Nee, aber ich würde da tatsächlich auch so ein bisschen mit die Kunden in die Verantwortung nehmen und sagen, wenn ihr wirklich, wirklich die Fresse aufreißt, dann seid euch bewusst, dass das notwendig ist. Und ein verschobenes Spiel ist keine Notwendigkeit, die Fresse aufzureißen. Das macht nur Druck und das schadet immer dem Produkt.
Ja, aber das geht ja nicht. Du kannst den potenziellen Kunden das ja nicht vorschreiben, zumal der Großteil der potenziellen Kunden einfach aus unzurechnungsfähigen Schreihälsen besteht.
Ja, Menschen sind halt bescheuerte, dumme Wesen. Also die Masse an Menschen.
Also müsste es ja eigentlich irgendwie reguliert werden.
Nee, lass das mal.
Also ich würde mal vermuten, die meisten dieser Schreihälse könnten reguliert werden durch ihre Eltern, bei denen sie wohnen.
Ja, das ist wohl richtig. Nintendo hatte früher das Nintendo Seal of Approval zu NES-Zeiten, ich glaube auch zu Super Nintendo-Zeiten noch. Das war im Prinzip ein Qualitätssiegel. Und es hieß damals, dass nur Spiele, die von Nintendo als Konsolenhersteller aus als spielbar, fehlerfrei und mit ihren zum Teil ethischen Grundsätzen übereinstimmend beurteilt werden, dass nur diese auf den Nintendo-Konsolen veröffentlicht werden dürfen. Eigentlich hatte das noch einen anderen Hintergrund, weil Nintendo da ein bisschen einschränken wollte, wer auf ihren Konsolen veröffentlichen darf. Das war dann auch so eine rechtliche Geschichte. Aber so von der grundsätzlichen Vorstellung war das doch eigentlich etwas, was genau zu einer Situation führt, in der nur fehlerfreie Spiele veröffentlicht werden. Wäre das nicht was? Also ist auf dem PC natürlich schwierig, weil du da nicht so diese Instanz hast. Aber ja, vielleicht würde das auf Konsolen funktionieren?
Auch im PC könnte man das machen.
Ja, du kannst das Valve Steam of Approval einführen, dass du einschränkst, was auf Steam veröffentlicht wird. Damit hast du schon mal einen guten Teil des Marktes unter Kontrolle.
Ja, man könnte sich ja auf so einen Least Effort Ansatz beschränken. Also quasi, es soll kein kompletter Schrott sein. Es muss spielbar sein und vielleicht nicht deine Grafikkarte grillen. Aber was ich dabei halt auch sehe, unsere Erfahrung, was Siegel angeht, insbesondere so nahrungstechnischen Bereich, zeigt ja, das funktioniert einfach nicht. Also nicht so, wie wir aktuell mit Siegeln umgehen. Das ist einfach nur Verbraucherblendung.
Und vor allem gerade Steam und gucken, was darauf veröffentlicht wird.
Ja, da hätte man vor 10 Jahren ankommen sollen, als bei Steam noch ansatzweise sowas wie eine Qualitätskontrolle gab.
Hey, die haben doch mittlerweile sich quasi gebessert. Also ich erinnere mich noch an Zeiten Greenlight, Steam. Das war ja richtig wild.
Nein, Greenlight waren ja noch ein bisschen Kontrolle. Dann haben sie ja Greenlight abgeschafft und die Tore für alles geöffnet.
Nee, aber Greenlight war doch eine Zeit lang wirklich, dass da einfach nur quasi Softpornos drin gelandet sind. Dauerhaft.
Ja, da musste ja gevotet werden und ich glaube, da gab es dann tatsächlich seitens Valve auch noch Einschränkungen, was auf Steam kommen kann. Ich glaube, das gibt's heute schlicht und einfach nicht mehr.
Ja, doch, du hast noch so ein paar...
Ja, wenn sich genug Leute beschweren, dann werden antisemitische und rassistische Sachen eventuell mal entfernt, aber auch nicht immer.
Ja, und Pornos siehst du halt auch nicht mehr. Das war damals der Grund, warum auch bei Epic gesagt wurde, ja, hier, also Steam ist zum einen mit dem Share halt total beschissen und da kommt nur noch Müll. Also wirklich Pornomüll. Und da müsste ich den Bericht raussuchen, wann das war. Das war, ich glaube, so ein paar Monate nach Greenlight und dann eine ganze Zeit lang.
Da ist natürlich auch die Frage, ob das im Interesse wäre, überhaupt jetzt von Valve zum Beispiel so eine Art Qualitätssiegel einzuführen. Weil du hast den Share gerade angesprochen. Also allein wenn das Wort Share fällt, dann glaube ich schon, es ist absolut nicht in ihrem Interesse, das einzuschränken.
Wobei ich bei Valve tatsächlich, wenn sie ihre eigene, eigentliche Firmenphilosophie durchziehen und ihr Projektmanagement, dann wäre es wieder okay. Weil bei Valve ist tatsächlich der Ansatz, wenn du eine geile Idee hast, projekttechnisch, dann geh rum, frag deine Kollegen, ob die Bock darauf haben, bild ein Scrum-Team und dann setzt ihr das um und dann macht ihr es bitte geil. Und ihr bekommt alle Zeit, die ihr wollt.
Glaube ich irgendwie nicht, dass das wirklich so gelebt wird. Ich glaube, irgendeiner von den Kollegen wäre schon auf die Idee gekommen, mal Left 4 Dead 3 zu pitchen.
Naja, du musst halt genügend Leute finden, die dann das auch wirklich umsetzen wollen und die da so eine Zukunft sehen, die sie wirklich durchziehen wollen, ne?
Ja, gut, wie realitätsfern muss man sein, um keine Zukunft in Left 4 Dead 3 zu sehen oder in Half-Life 3 oder...
Ja, das ist halt der eigene Anspruch, den die tatsächlich haben. Das haben die auch bei Half-Life 3 immer gesagt, wenn gefragt wurde. Sie wollen halt wirklich etwas haben, was einen Mehrwert bietet und nicht einfach nur eine Fortsetzung ist.
Naja gut, haben sie mit Half-Life Alyx dann ja im Prinzip gemacht.
Richtig, und an der Stelle muss man auch sagen, sie sind dem komplett treu geblieben.
Left 4 Dead VR gibt's trotzdem noch nicht. Das prangere ich an.
Ja, und wie wäre unser Fazit jetzt? Nächstes Call of Duty spielen wir, oder? Im Stream? Sofort am Release-Tag natürlich?
Ja, Call of Duty natürlich nicht. Aber es ist halt schon so ein Ding. Denn Starfield von Bethesda habe ich schon massiv Bock drauf. Und ich spiele halt Elder Scrolls seit Morrowind und ich weiß genau, wie das am Anfang sein wird. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst und trotzdem werde ich wahrscheinlich Day One reingucken. Und ich spiele auch jedes Spiel von Piranha Bytes. Und ja, da gab's ja mit Gothic und Risen auch in der Vergangenheit reichlich Probleme. Ich bin halt auch schwach, was das angeht. Insofern, ja, ich bin ein Teil des Problems.
Also solange Starfield jetzt keinen Multiplayer-Aspekt hätte, der halt mich dazu verleiten könnte, mit dir dann zusammen das anfangen zu wollen, würde ich sagen, ich warte ein paar Monate, aber ich werde es mir dann auch holen.
Ja, vielleicht ist das Fazit, dass man sowieso erstmal von AAA wegkommen sollte. Ist immer eine sehr, sehr gute Idee, ne? Indie-Gaming unterstützen, auf jeden Fall. Und sich aktiv an Early Access beteiligen. Ne? Nicht nur Spiele im Early Access konsumieren und einfach ja Early Access als normalen Release sozusagen betrachten, dem dann irgendwann nochmal ein zweiter, nämlich der Vollversions-Release folgen wird, sondern eben auch Feedback geben. Was ich auch viel zu wenig mache, aber ne, nur so kann man dazu beitragen.
Ja, dazu fällt mir auch gerade ein, wir sind ja dafür, dass es mehr Feedback, mehr Zusammenarbeit und offene Kommunikation geben sollte. Und es gibt mittlerweile einige, gerade auch bei den Indies, die über Discord ihre Community informieren, sich mit ihnen austauschen. Und das ist auch eine Entwicklung, die ich sehr positiv finde. Und ich denke, so sollte es auch weitergehen.
Es wäre ein Thema für eine eigene Folge, aber ich finde Discord als Plattform ganz furchtbar für sowas.
Ja, ich meine jetzt nicht unbedingt, dass Discord die geile Lösung ist, sondern einfach nur dieses so eine Community aufbauen. Ich meine, Discord ist wahrscheinlich gerade im Moment einfach eine Modeerscheinung, weil jeder auf Discord ist.
Ja, also mich hemmt das dann durchaus, da Feedback zu geben. Wenn man jetzt Foren, die früher, die sehr alten Leute unter uns werden sich noch dran erinnern, die früher mal so ein Ding waren, wenn die Entwickler sich darauf verlassen würden, dann wäre ich auch eher bereit, mich dazu beteiligen. Aber ich möchte ungern auf zig Discord-Servern angemeldet sein. Also, boah.
Ja, ich finde das auch ein bisschen unübersichtlich, auch wenn man dann so seine zwei Discord-Server hat. Ich finde es unübersichtlich, in den einzelnen Threads zu schreiben. Das ist tatsächlich in so einem Forum besser.
Ich denke tatsächlich, Discord ist aktuell die beste Alternative, weil in Foren hast du das Problem, da musst du dich halt explizit immer anmelden, du hast keine Ahnung über die Daten. Und bei Discord ist es tatsächlich so ein, ich klicke auf den Link und bin erstmal da. Und das Schöne dabei ist auch, wenn du so diesen Community, es geht um ein Spiel Discord und die Entwicklung daran hast, da sind dann eher Leute drin, die halt auch Interesse daran haben, Feedback zu geben und auch einfach mal so kurzes Feedback. Weil ganz ehrlich, ich joine absolut nicht jedem Discord. Selbst wenn ich die Leute teilweise lange kenne. Und gerade bei solchen Spielen ist das halt, glaube ich, eine ganz gute Sache, um die Leute, die halt wirklich Feedback geben wollen, da reinzukriegen. Was man immer verhindern sollte bei sowas ist Trash-Talk. Oder die Trash-Channel irgendwie so limitieren, dass halt wirklich, ja, man nicht zugespammt wird.
Ja, aber wie gesagt, ich finde das teilweise noch ein bisschen unübersichtlich. Discord arbeitet ja auch an sich selbst, gerade im Community-Bereich mehr zu bieten. Ich denke, da ist noch ein bisschen Arbeit vor denen. Aber insgesamt eine gute Entwicklung für Entwicklerstudios.
Ja, im Prinzip ist die Plattform ja fast schon egal, ne? Gut, Discord ist jetzt das heiße Ding, mag man finden, wie man will, aber keine Ahnung, wenn im Spiel ein Kontaktformular oder so ein Bugformular oder irgendwie sowas drin ist. Oder manche Entwickler geben einem auch die Möglichkeit, direkt über Jira, glaube ich, also ein Ticketsystem, sein Zeug einzukippen, habe ich zumindest schon irgendwo erlebt. Was ich auch für grob fahrlässig halte, aber manche machen das halt so. Es ist völlig egal, ne? Wichtig ist, dass du dich irgendwie beteiligen kannst. Und das, ja, ist lobenswert und sollte man auch nutzen.
Wie gesagt, mach's dem Konsumenten so einfach und schnell wie möglich, weil niemand hat Lust, irgendwie nochmal 100 andere Seiten zu haben und da geht man dann eh nicht drauf. Und in Discord, gerade hier so im Spielebereich, die Leute sind doch eh hier. Also wenn man nicht gerade exzessiver Teamspeak-Nutzer ist, also Teamspeak-only, die Leute haben Discord, sie interessieren sich für Spiele, let's go.
Das Schöne ist auch, wenn du irgendein Problem hast, die sind halt aktiv da drin. Das ist mehr Chat als Forum. Dir wird schnell geholfen. Es gibt viele andere, mit denen du dich austauschen kannst. Es hat halt mehr so ein Chat, so was Direkteres als ein Forum.
Also Entwickler, nutzt eure Möglichkeiten, hört auf Feedback und bringt keine Kackspiele zu Release raus. Bitte, danke.
Ja, würde ich mich anschließen. Feedback und Kommunikation ist übrigens ein gutes Stichwort. Das könnt ihr uns nämlich auch liefern, indem ihr auf unseren Social-Media-Profilen euch bemerkbar macht. Auf Twitter, Mastodon oder Facebook. Oder, falls ihr sowas nicht nutzt, uns kontaktiert über kontakt@dreiraumzelt.de. Denn uns würde eure Meinung, eure Vorschläge, eure Erfahrungen zum Beispiel mit so desaströsen Spiele-Releases, wie sie aktuell ja offenbar die Regel sind, auch interessieren. Also meldet euch gerne. Wir nehmen nämlich jedes Feedback gerne auf.
Und wir nehmen wirklich jedes Feedback auf. Also wenn ihr uns Morddrohungen schicken wollt, bitte, bitte, wir lesen die spannendsten und interessantesten Morddrohungen vor.
Genau, wir lassen sogar andere Leute daran teilhaben. Die örtliche Polizeistation vielleicht, aber die interessieren sich auch dafür.
Ja, nicht, wenn sie kreativ genug ist.
Ja, dann vielleicht nicht.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ich auch nicht. Und in diesem Sinne soll es dann für heute gewesen sein. Wir konnten die großen Probleme der Gaming-Landschaft heute nicht lösen, aber wir arbeiten dran. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.
Ciao.
Schickt uns eure Morddrohung.
Es dürfte auch was Netteres sein.